Lieber Zuschauer, es freut mich, dass wir uns heute gemeinsam Gedanken machen können über ein paar schöne Stellen in der Bibel, über das, wie Gott ist und auch, was das für uns bedeutet. Wenn ich hier als allererstes gleich mein Sakko, meine Schuhe ablege, nicht wundern, an der Stelle möchte ich nicht einen neuen Trend einführen. Das wird nachher Sinn ergeben. Philip Yancey, ein christlicher Autor, erzählt die Geschichte von Christina. Christina war ein junges Mädchen, ein Teenager, die, wir würden wahrscheinlich sagen, in einer eher traditionellen Familie aufgewachsen ist. Und dementsprechend hatten ihre Eltern manchmal Herausforderungen mit gewissen Entscheidungen, die Christina getroffen hat. Sie hatten ihre Herausforderungen mit der Länge ihrer Röcke. Sie hatten ihre Herausforderungen mit der Musik, die sie hörte, oder mit den Nasenringen, die sie trug. Und wie es manchmal in Familien vorkommt, gab es auch da dieses typische Spiel zwischen Teenager und Eltern. Teenager tut etwas, wovon die Eltern gesagt haben, dass man es nicht tun soll. Es gibt Streit, es gibt Hausarrest und danach geht das Ganze wieder von vorne los. Aber eines Tages fiel einer solcher Streits zwischen ihr und ihrem Vater deutlich heftiger aus als sonst. Nachdem er aus dem Zimmer gegangen war, schlug sie hinter ihm die Tür zu. Und durch die geschlossene Tür schrie sie ihm noch hinterher: Ich hasse dich! Und in dieser Nacht setzte Christina um, was in ihrem Kopf so oft schon durchgespielt hat. Sie wollte nicht länger bevormundet werden. Sie wollte nicht mehr, dass andere für sie die Entscheidungen treffen. Sie wollte selber die Dinge in die Hand nehmen. Und so lief sie von zu Hause weg. Aber wohin? Sie lebte in Traverse City in den USA und sie dachte sich, der Ort, an dem ihre Eltern sie garantiert nicht suchen werden, ist Detroit. Die Nachrichten, die Zeitungen haben sehr lebhaft davon berichtet, wie groß die Gewalt, die Kriminalität dort war. Und sie dachte sich, dort werden meine Eltern mich bestimmt nicht vermuten. Da werde ich Ruhe haben. Und so ging sie in dieser Nacht nach Detroit. Dort angekommen, dauerte es nicht lange, bis sie einen jungen Mann kennenlernte. Mit einem großen, schönen, roten Sportwagen. Ich weiß nicht, warum Sportwagen immer rot sein müssen, aber er war rot. Es gefiel ihr, wie er sie behandelte. Es tat ihr gut, weil sie das Gefühl hatte, dass sie von ihm ernst genommen wird, dass sie in seinen Augen eine Frau ist, nicht ein kleines Mädchen, das bevormundet werden muss. Und so verbrachte sie mehr und mehr Zeit mit ihm. Er zeigte ihr, was Männer mögen, er versorgte sie mit allem, was sie braucht, und sie konnte für ihn arbeiten. Und da sie noch sehr jung war, haben viele extra gezahlt. Und ihr Leben war in ihren Augen positiv. Sie hatte ein Hotelzimmer. Wann und wohin sie ging, hat niemanden interessiert. Wenn sie spät in der Nacht zurückkam von einer Feier, krähte kein Hahn danach. Wenn sie Hunger hatte, rief sie den Zimmerservice. Sie hatte echt das Gefühl, es ging ihr einfach gut. Aber nach etwa einem Jahr stellte sich bei Christina eine sehr schwere Krankheit ein. Und sie staunte nicht schlecht, wie schnell aus diesem jungen, freundlichen Mann ein sehr, sehr jähzorniger Mann werden kann. Da er jetzt kein Geld mehr mit ihr verdiente, setzte er sie kurzerhand auf die Straße. Und jetzt, nach etwas über einem Jahr, sitzt Christina in den Straßen von Detroit. Krank, ohne irgendwelche Mittel, allein. Jetzt fühlt sie sich nicht mehr wie eine Frau von Welt. Jetzt fühlt sie sich nicht mehr wie jemand, der die Dinge in der Kontrolle hat. Jetzt fühlt sie sich wieder wie ein kleines Mädchen. Sie hat Angst. Und es wird ein Gedanke in ihrem Kopf immer lauter. Ich will nach Hause. Ich will einfach nur noch nach Hause. In diesem Moment, jetzt, wo sie sich in den Gassen, in den Straßen von Detroit wiederfindet, da sehnt sie sich wieder nach zu Hause, nach Versöhnung. Wir müssen nicht alle Trennung und Niederlagen, Enttäuschungen, Verletzungen so schlimm erleben wie Christina. Aber ich glaube, jeder von uns, du kennst das wahrscheinlich auch, wenn man sich einfach nach Versöhnung sehnt. Zumindest kenne ich niemanden, der gern im Streit lebt, der morgens aufwacht und sich denkt, boah, ist viel zu harmonisch hier. Schon viel zu lange Ruhe und Frieden, da müssen wir was machen. Das geht so nicht. Nein, so wie ich Menschen erlebe, so wie ich mich selber erlebe, ist, dass wir uns eigentlich nach Harmonie, nach Frieden, nach Versöhnung sehnen. Da, wo es uns möglich ist, werden wir immer versuchen, in Frieden zu leben. Da, wo sich Versöhnung anbietet, werden wir sie gerne nehmen. Da, wo Harmonie möglich wird und wo wir Dinge in der Vergangenheit lassen können, den Schritt, den möchten wir gehen. Wie tief dieser Wunsch nach Versöhnung in uns ist, hat mir eine Anekdote gezeigt, die ich mal gelesen habe. Ich habe das dann nachgeschaut, es basiert auf einer wahren Geschichte. Da geht es darum, dass ähnlich wie bei Christina und ihrem Vater, ein junger Mann sich mit seinem Vater sehr zerstritten hat und nach Madrid in Spanien gegangen ist. Und nach vielen, vielen Jahren wollte sein Vater sich mit ihm wieder versöhnen. Es gab einige große Einschnitte in seinem Leben und er wollte die Dinge wieder in Ordnung bringen. Aber da er nicht wusste, wo sein Sohn ist, da er nicht wusste, wie er ihn erreichen soll, hat er sich entschieden, in allen Zeitungen in Madrid eine Annonce zu schalten. Und da jeder Buchstabe Geld kostet, musste er sparen. Und er hat versucht, die Anzeige so kurz wie möglich zu halten. Und so schaltete er in jeder Zeitung die Annonce: Paco, triff mich am Dienstagmittag am Hotel Montana. Alles ist vergeben, Papa. Damit er seinen Sohn nicht verpasst, ist dieser Mann mindestens eine Stunde vorher an das Hotel Montana gegangen. Er wollte nicht, dass Verkehr oder irgendetwas anderes ihn davon abhält, seinen Sohn zu treffen. Und als er dort um 12 Uhr sein wollte und so schon eine Stunde vorher um 11 Uhr dorthin kam, staunte er nicht schlecht, als er vor dem Hotel Montana über 800 junge Männer gesehen hat. Man muss dazu wissen, Paco ist in Spanien der geläufigste Name überhaupt. Über 800 junge Männer, die in der Zeitung nur gelesen haben, Paco, alles ist vergeben, Papa. Und die gesagt haben, wenn Papa mir vergibt, dann komme ich. Wenn alles in Ordnung ist, wenn ich zurückkommen kann, dann möchte ich ihm begegnen. Wir sehnen uns nach Versöhnung. Wir sehnen uns nach dieser Harmonie. Da, wo sie sich anbietet, wo sie möglich wird. Zwischenmenschlich. Aber ich glaube auch, dass wir uns tatsächlich danach sehnen, in dieser Harmonie mit Gott zu leben. Vor allem dann, wenn wir am allerstärksten diese Distanz spüren. Jesus erzählt auch die Geschichte von einem jungen Mann, der seine Familie im Endeffekt behandelt hat, als wäre sie tot. Der weggegangen ist, sein Leben in Saus und Braus gelebt hat, sein Erbe verprasst, aber so wie ihm das Geld zwischen den Fingern zerrinnt, merkt er, dass ihm auch seine Freunde, seine Beziehungen, die Menschen, die ihm wertvoll geworden sind, auch zwischen den Fingern zerrinnen. Und dann kommt dieser Moment. Ähnlich wie Christina findet sich dieser junge Mann auch alleine in den Straßen. Das heißt sogar, dass er sich nicht nur in den Straßen, sondern bei den Nutztieren, bei den Schweinen wiederfindet. Und auch bei ihm wird der Gedanke immer lauter, ich will nur noch nach Hause. Und jetzt, da er sich auf den Weg macht, da beschreibt Jesus in dieser Geschichte den Moment, als er seinem Vater begegnet. Er hebt hervor, dass der Vater ihm entgegengerannt kommt, als er ihn von Weitem, vom Haus aus sieht, was bedeutet, dass er die ganze Zeit rausgeschaut hat. Da kommt er ihm entgegengelaufen. Und dann beschreibt Jesus diesen Moment im Lukas-Evangelium, in Kapitel 15, wo er die Geschichte erzählt, das Gleichnis. Und dort in Vers 22 kommt dieser Moment. Dieser Moment, in dem er seinen Sohn in den Arm nehmen kann. Und in Lukas Kapitel 15, in Vers 22 heißt es, der Vater aber sprach zu seinen Dienern, bringt eilends das beste Festgewand her und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. diese Geschichte, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie es oft genannt wird. Ich kann mir vorstellen, dass du diese Geschichte schon oft gehört hast. Vielleicht geht es dir sogar ähnlich wie mir, der schon so viele Predigten darüber gehört hat, so viele Ausführungen, so viele Artikel oder sogar Bücher darüber gelesen hat. Aber etwas, das mich immer gewundert hat, war, dass in der Regel dieser Vers, diese Aussage von Jesus ein wenig übergangen wurde. Nicht, dass es ignoriert wurde, aber es rückte sehr stark in den Hintergrund. Und es wurde gesagt, ja, hier zeigt der Vater, dass er seinen Sohn wirklich wieder annimmt. Hier findet Wiederannahme statt, Versöhnung. Ich glaube aber, dass Jesus hier einen Schritt weiter geht. Wiederannahme ist bei Gott nämlich nicht genug. Wenn Gott sich mit uns versöhnt, wenn er uns wieder annimmt, dann tätschelt er uns nicht einfach nur auf den Kopf und sagt, okay, alles wieder gut, Versuch Nummer 2 oder Versuch Nummer 3689, je nachdem, wo wir gerade stehen. So geht Gott nicht vor. Ich glaube, dass Jesus durch diese 3 Symbolhandlungen zeigen will, wie Gott uns wieder annimmt. Denn Gott tut etwas. Er sagt uns nicht nur einfach, ich nehme dich wieder an, du darfst mein Kind sein. Ich möchte mich mit dir versöhnen. Gott tut etwas, wenn er uns wieder annimmt. Das Erste, was hier beschrieben wird, ist, dass es heißt, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an. Das beste Festgewand im Haus war normalerweise für Ehrengäste vorbehalten. Und wenn man sich das Bild versucht, vor Augen zu malen, was man hier sieht, da hat es diesen Sohn, der vor seinem Vater steht, in zerrissenen, dreckigen, stinkenden Klamotten, der vielleicht nicht nur seine Klamotten, sondern er selber ist dreckig, vielleicht hat er Verletzungen an sich. Man sieht ihm sein Elend an. Man sieht ihm an, dass er eigentlich ein Verlierer ist. Er hat versucht, auf eigenen Beinen zu stehen, aber er ist gescheitert. Und man sieht es ihm an. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr manchmal durch die Stadt geht. Du begegnest jemandem und von außen dieser erste Blick und man meint zu wissen, wo dieser Mensch hingehört. Wir sagen, Kleider machen Leute. Und wir erleben das häufig. Und wenn diese Aussage stimmt, dann kann man von diesem Sohn wirklich sagen, dass er ein Verlierer ist. Ein Nichtsnutz. Er ist kaputt. Er steht da in diesen dreckigen, stinkenden, zerrissenen Klamotten. Achte darauf, dass der Vater hier nicht den Befehl gibt, zieht ihn aus, wascht ihn und dann bringt ihm neue Klamotten. Er sagt, so wie er jetzt dasteht, bring das beste Festgewand her und zieh es ihm an. So wie er ist, das soll alles überdecken. Ich mache mir keine Sorgen darum, dass das Gewand dreckig wird. Ich möchte, dass mein Sohn anders dasteht. Aber was bedeutet es, wie er jetzt dasteht? Kleider machen Leute. Das ist etwas, das ich auch schon mehrfach erlebt habe. Als ich für mein Masterstudium ins Ausland geflogen bin, der Flug war nicht sehr lang und da habe ich mich entschieden, dass ich meinen Anzug mitnehme, dass ich dort vor Ort in die Gottesdienste gehen kann. Aber ich wollte ihn nicht in den Koffer packen, da wäre er verknittert. Also bin ich im Anzug geflogen. Neben mir saß einer meiner besten Freunde. Wir sind uns in vielen Dingen relativ ähnlich. Wir hatten dasselbe Ziel. Wir haben beide dort studieren wollen. Aber er hatte seine Alltagskleidung an. Und es war spannend zu beobachten, wie unterschiedlich wir beide behandelt wurden. Die Stewardessen waren zu mir um einiges freundlicher als zu ihm. Sie sind auf mich zugekommen, haben mich gefragt, haben Sie alles, was Sie brauchen? Geht es Ihnen gut? Als ich gegangen bin, wurde ich gefragt, ist das eine Geschäftsreise? Ich stand da und dachte mir, naja, in gewissem Sinne ist es schon eine Geschäftsreise. Wir hoffen, dass wir Sie bald wiedersehen. Haben Sie eine schöne Zeit. Meinem Freund wurden die üblichen Höflichkeiten entgegengebracht. Aber ich habe gemerkt, dass man mir eher aus dem Weg gegangen ist. Dass man mir mehr Platz gegeben hat. In der Schlange hat man mich vorgelassen. Kleider machen Leute. Jetzt geht es aber nicht um den, um den Stolz. Es geht nicht darum, dass man seinen Stolz kitzelt und sich besser fühlen kann. Damals, zu biblischen Zeiten, hat dieser Spruch, Kleider machen Leute, noch viel mehr Wahrheit beinhaltet, als wir uns das denken können, als wir es heute erleben. Damals hat die Kleidung tatsächlich ausgedrückt, wer jemand ist. An seiner Kleidung hat man jemandem angesehen, wer er ist, buchstäblich. Wenn wir ins Alte Testament gehen, dann können wir beobachten, dass zum Beispiel Könige nicht durch eine Krone gekennzeichnet waren, sondern durch die Kleider, die sie getragen haben. Wir haben sehr viele Geschichten, in denen man gesehen hat, dass Menschen durch ihre Kleidung gewisse Dinge ausgedrückt haben, zu welchem Volk sie gehören, welchen Stand sie haben, wer sie sind. In der Geschichte von Isaak und seinen zwei Söhnen Jakob und Esau, als Jakob seinen altersschwachen, fast blinden Vater betrügen wollte und ihm vormachen wollte, dass er Esau, sein Bruder ist, da hat er die Kleidung von Esau angezogen, damit er sich anfühlt wie Esau, damit er riecht wie Esau, damit er in den Augen seines Vaters, die im Alter schwach geworden sind, zu Esau wird. Als später sein Sohn, Jakobs Sohn Josef, im Gefängnis saß und der Pharao einen Traum hatte, den er nicht verstanden hat, da wollte man Josef zu ihm bringen. Aber Josef war ein hebräischer Sklave. Er war ein Gefangener, der wegen einer Straftat im Gefängnis saß. So jemand kann nicht vor den König Ägyptens treten. So jemand kann doch nicht... Nein, so jemand kann nicht vor Pharao treten. Und deshalb heißt es, dass man ihn zuerst wusch und neu einkleidete. In seinen neuen Gewändern konnte er nämlich vor Pharao, vor den König des Großreichs Ägypten treten. Und das ist das, was der Vater hier mit seinem Sohn machen möchte. Er geht auf seinen Sohn zu und er sagt, in meinen Augen bist du jemand anders. Ich weiß, wie du dich siehst. Ich weiß, wie die anderen dich sehen. Aber das bist du nicht für mich. Du siehst aus wie ein Verlierer. Du fühlst dich wie ein Verlierer. Und ja, in den Augen von manchen bist du es auch. Aber nicht in meinen. In meinen Augen bist du das, was dieses Festgewand ausdrücken soll. Nicht nur ein Ehrengast, du bist das Höchste, der Oberste, den ich habe. Und er lässt dieses Festgewand holen und zieht es ihm an. Und dadurch drückt er aus, jetzt bist du jemand Neues. Mein Sohn, in meinen Augen bist du ein neuer Mensch. Du bist nicht das, wie du dich fühlst. Du bist nicht das, wie du aussiehst. Du bist nicht mal das, was du tatsächlich warst. In meinen Augen wirst du jetzt zu jemandem Neuen. Und das soll jeder sehen. Das ist ein Bild, das Jesus an mehreren Stellen aufgreift. Dieses neue Gewand, das er uns anziehen will. In der Offenbarung wird dieses Bild aufgegriffen. In Offenbarung Kapitel 7, da heißt es, dass Johannes die Erlösten sieht. Aber er weiß noch nicht, wer sie sind. Er sieht nur Menschen in weißen Gewändern. Und als er gefragt wird, wer sind die? Da ist die Antwort, das sind diejenigen, die ihre Kleider bekommen haben vom Lamm. Das sind die Erlösten. Sie sind ein neuer Mensch. Paulus greift diesen Gedanken im 2. Korintherbrief auf. Im 2. Korintherbrief in Kapitel 5, da heißt es in Vers 17, daher ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Wenn jemand in Christus ist, so ist er ein neues Wesen. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Paulus greift dieses Bild auf, das Jesus so gerne verwendet hat. Und er sagt, wenn Gott uns wieder annimmt, wenn Gott sich mit uns versöhnt, dann tätschelt er uns nicht einfach auf den Kopf und sagt, okay, alles gut, versuchen wir es nochmal. Gott gesteht uns zu, dass wir jemand Neues werden. In seinen Augen sind wir ein neuer Mensch. Er fängt nicht nur bei Null an, er gesteht uns ein neues Sein zu. An der Stelle möchte ich jetzt kurz bewusst so ein bisschen zweigleisig fahren. Auf der einen Seite sehen wir in diesem Gleichnis, Jesus selber macht deutlich, dieser Vater symbolisiert Gott selber, wie er mit uns umgeht. Dieses Gleichnis möchte uns zeigen, wie Gott uns wieder annimmt und wie das aussieht. Aber auf der anderen Seite sagt Jesus auch, dass er unser Vorbild ist, dass wir diesem Vorbild nachfolgen, nacheifern sollten. Und da möchte ich die Frage stellen, wie gehen wir miteinander um, wenn wir uns wieder versöhnen? Wenn wir den Schritt aufeinander zugehen? Ich möchte hier eine kurze, wichtige Randnotiz machen. Es geht mir nicht darum, dass wir naiv sind. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass manchmal Verletzungen so tief sein können, dass es eine lange Zeit braucht, bis es heilt. Es geht mir nicht darum, dass wir naiv aufeinander zugehen und dem anderen einfach alles erlassen, obwohl da noch nicht mal der Platz da ist, dass es wieder heilen kann, dass diese Beziehung wieder aufgebaut werden kann. Aber wenn dieser Schritt kommt, wenn wir an den Punkt kommen, dass ich zu einem Freund, zu meinem Bruder, zu meiner Schwester, zu jemandem, der mir wichtig ist, wenn ich sagen kann, lass uns den Schritt gehen, dass wir uns versöhnen, dass die Harmonie wieder aufgebaut wird, machen wir es dann wie Gott, wie der Vater es hier durch die Symbolhandlung tut? Oder machen wir es nicht eher oft so, dass wir dem anderen erstmal so eine Probezeit geben? Und wenn der andere wieder einen Fehler macht, dann heißt es, aha, wusste ich's doch. Guck, da blitzen immer noch deine alten, dreckigen Klamotten durch. Ich wusste, dass du dich nicht geändert hast. Wenn wir die Bibel lesen, Gott handelt nie so. Egal wie oft wir fallen, Gott hält uns nie die Fehler der Vergangenheit vor. Er kommt nie auf uns zu und sagt, wusste ich's doch, du kannst dich nicht ändern. Ich sehe doch da unten immer noch deine dreckigen, stinkenden Klamotten durchblitzen. Wenn Gott sich mit uns versöhnt, dann gesteht er uns ein neues Sein zu. In seinen Augen sind wir tatsächlich ein neuer Mensch. Und wenn wir diesen Schritt wagen, uns zu versöhnen, gestehe ich dem anderen auch zu, dass er in meinen Augen von jetzt an ein neuer Mensch ist. Oder muss er es erstmal beweisen? Muss er sich erstmal waschen, Stück für Stück neue Klamotten anziehen? Oder gebe ich ihm dieses Festgewand und erhebe ihn vom Verlierer zu jemandem, dem Ehre gebührt? Das tut Gott mit uns. Das Spannende ist, dass der Vater hier nicht aufhört. Er sagt nicht, jetzt bist du ein neuer Mensch in meinen Augen und das passt. Er gibt einen zweiten Befehl. Er sagt und bringt einen Ring und gebt ihm diesen Ring an den Finger. An der Stelle ist interessant, dass dieses Wort für den Ring nur an dieser Stelle im Neuen Testament vorkommt. Es ist ein einzigartiges Wort. Das heißt, es geht hier nicht einfach nur um ein Schmuckstück. Der Vater schaut nicht seinen Sohn an und sagt, neue Kleidung ist da, was fehlt? Schmuck. Nein, es geht nicht darum, Schmuck hervorzuheben. Das, was der Vater hier seinem Sohn gibt, ist ein Siegelring. Ein Siegelring, den er seinem Sohn an den Finger gibt, um deutlich zu machen, du gehörst zur Familie. Du bist einer von uns. Siegelringe haben in der Kultur von damals eine wichtige Rolle gespielt. Ein Beispiel dafür wäre in der Geschichte von Esther, der Königin Esther, als es da den Antagonisten, den Bösewicht in der Geschichte, Haman, als er versucht hat, ein Gesetz zu erlassen, das sich der Juden entledigen würde, ist er zum König gegangen, zu Ahasveros. Und er bat ihn, erlass du doch ein Gesetz. Schau, diese Menschen, sie sind aus einem anderen Volk, sie geben uns nicht den Respekt, den wir verdienen. Die müssen weg. Und der König Ahasveros gibt ihm seinen Siegelring. Und er sagt, wenn du diesen Ring trägst und sprichst, ist es, als würde ich sprechen. Wenn du diesen Ring trägst und handelst, ist es, als würde ich handeln. Wenn du Gesetze erlässt, ist es, als würde ich das Gesetz erlassen. Dieser Ring entspricht der vollen Autorität von mir und er zeigt, dass du zu mir gehörst. Das ist es, was der Vater hier mit seinem Sohn macht. Er gibt ihm diesen Siegelring, um deutlich zu machen, du gehörst wieder voll zur Familie. Du bist einer von uns. Und das soll jeder sehen. Wenn sie diesen Ring an deiner Hand sehen, dann sollen sie wissen, dass du einer von uns bist. Und dazu kommt auch die ganze Verantwortung und Autorität, die du jetzt mittragen darfst. Es ist ein Geschenk. Du musst nicht eine Probezeit abliefern, du musst nicht beweisen, dass du da bist und es kannst, du gehörst dazu. Punkt. In dem Kontext bekommt das Gebot Gottes, ihr sollt den Namen Gottes nicht missbrauchen, eine viel tiefere Bedeutung. Dann geht es nicht mehr nur darum, dass ich den Namen Gottes, Gott, einfach leichtfertig in Sätzen verwende. Es geht vielmehr darum, wenn ich diesen Ring trage, wenn ich sage, ich gehöre zu ihm, ich bin Christ, dann nehme ich seinen Namen für mich in Anspruch. Ich gehöre zu seiner Familie. Aber habt ihr noch im Ohr? Hast du noch im Ohr, was ich gerade gesagt habe? Wenn du sprichst, ist es, als würde ich sprechen. Wenn du handelst, ist es, als würde ich handeln. Wenn du auf andere zugehst, ist es, als würde ich auf sie zugehen. Denn du repräsentierst mich, du gehörst zu mir. Und du handelst in der Vollmacht, die ich habe. Handle ich so? Gehe ich auf meinen Nächsten so zu, wie Jesus es getan hat? Repräsentiere ich ihn tatsächlich? Paulus greift diesen Gedanken im Römerbrief auf. Im Römerbrief, in Kapitel 8, da sagt er in den Versen 16 und 17, der Geist selber, und hier spricht er vom Heiligen Geist, der Geist selber gibt zusammen mit unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm wirklich mitleiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Paulus greift hier dieses Bild auf, dass wir ein Symbol bekommen, dass wir etwas bekommen, das zeigen soll für uns selber und für alle anderen, dass wir tatsächlich Kinder Gottes sind. Er sagt, dass es der Heilige Geist ist. Wenn Gott uns wieder annimmt, wenn er sich mit uns versöhnt, wenn er dich als sein Kind annimmt, dann gibt er dir den Heiligen Geist. So wie der Vater hier seinem Sohn den Ring gibt, gibt er dir den Heiligen Geist, damit du die Gewissheit hast, dass du zu ihm gehörst, dass du sein Kind bist, sein Sohn, seine Tochter. Aber dadurch, dass er in uns wirkt, dass der Heilige Geist uns Stück für Stück verändert, Jesus ähnlicher macht, werden es auch andere um uns herum sehen. So wie jeder den Ring an der Hand dieses Sohnes gesehen hat, so wird auch jeder in uns das Wirken des Heiligen Geistes sehen. Und sie werden sehen, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist das, was Gott mit uns vorhat. Das heißt, wenn Gott uns wieder annimmt, illustriert hier in den Handlungen des Vaters, dann tätschelt er uns nicht einfach nur auf den Kopf und sagt, okay, alles gut, Versuch Nummer zwei. Gott gesteht uns zu, dass wir in seinen Augen ein neuer Mensch sind. Er setzt uns als seine Kinder und Erben voll ein und gesteht uns alle Vollmacht zu, die damit einherkommt. Ich möchte hier wieder auf das zweite Gleis kurz gehen. Wie gehen wir miteinander um? Wenn ich mich mit jemandem versöhne, und wir sollen nicht naiv sein, Verletzungen müssen manchmal erstmal heilen, aber wenn ich diesen Schritt gehe, gestehe ich dem anderen zu, dass er wirklich zu mir gehört? Dürfen es andere sehen, dass er wieder zu mir gehört? Oder ist da vielleicht auch ein wenig das Gefühl von Scham? Ja, aber die anderen wissen ja, was er getan hat. Das war furchtbar. Wenn ich mit dem gesehen werde, heißt das, dass ich gut heiße, was er getan hat? Nein, gar nicht. Versöhnung heißt nie gut, was passiert ist. Versöhnung sagt nur, wir lassen es in der Vergangenheit und arbeiten für eine gemeinsame, bessere Zukunft, weil wir einander wichtiger sind. Wie gehe ich mit anderen um, wenn ich mich mit ihnen versöhnen möchte? Gott gibt uns ein schönes Vorbild. Wenn er sich mit uns versöhnt, dann dürfen alle sehen, dass wir zu ihm gehören. Dann sind wir seine Kinder, seine Söhne und Töchter, Prinzen und Prinzessinnen. Mit der Autorität des Königs des Universums. Der Schöpfer Gott selber macht uns zu seinen Erben. Aber auch da hört der Vater nicht auf. Es kommt noch eine dritte Symbolhandlung. Er sagt und bringt ihm Schuhe und gibt sie ihm an die Füße. Hier könnte man auch wieder vermuten, dass es vielleicht erstmal ums Gesamtbild geht. Dass er seinen Sohn anschaut und sagt, okay, jetzt langsam stimmt's, das, was noch fehlt, sind Schuhe. Zugegeben, manchmal kann das Bild seltsam wirken. Vielleicht kennt ihr noch den alten Moderator Tscherno Jupatai. Der ist damals stark aufgefallen, weil sein Stil war, dass er teure Anzüge trug, aber dazu knallige Sportschuhe. Und das war ein Bild, das einfach nicht gepasst hat. Wenn die Kamera dann runterging und diese knalligen Sportschuhe zum Anzug, oh, das sah einfach seltsam aus. Aber das, was der Vater hier ausdrücken möchte, ist nicht ein Bild zu vervollständigen, sondern es geht ihm darum, eine dritte, wichtige Botschaft an seinen Sohn und alle drumherum weiterzugeben. Ihr müsst wissen, Schuhe haben damals, ähnlich wie Kleidung, viel mehr ausgedrückt als bei uns heute. Wir tragen Schuhe hauptsächlich, weil sie gut aussehen und weil sie funktional sind, weil sie unsere Füße schützen. Damals hatten Schuhe, sie haben etwas über den Menschen ausgesagt. Sie haben ausgesagt, wo er steht. Jemand, der keine Schuhe trug, der barfuß rumlief, der stand unter einem. Sklaven zum Beispiel durften keine Schuhe tragen. Das heißt, wenn sie keine Schuhe getragen haben, dann war daran sichtbar, dass sie unter einem standen. Menschen, die getrauert haben, haben dann häufig ihre Schuhe ausgezogen, um auszudrücken, dass sie sich jetzt in diesen Zustand unter den anderen begeben. Manchmal wurde dieser große Unterschied auch zwischen Gott und den Menschen ausgedrückt. Als Mose vor Gott trat, hat Gott gesagt, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Josua hat nachher die gleichen Worte gehört. Johannes der Täufer hat das von Jesus gesagt, ich bin nicht mal würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Er hat gesagt, ich stehe so weit unter Jesus, dass ich nicht mal seine Schuhe anfassen werde. Das bin ich nicht wert. Aber der Vater sagt hier, mein Sohn, ich weiß, wie du dich fühlst. Du bist hergekommen mit der Absicht, einer meiner Diener zu werden. Und ja, meine Diener tragen keine Schuhe. Ich weiß, wie die anderen dich sehen. Aber ich möchte dir klar machen, es gibt keinen Werteunterschied zwischen uns. Ich begegne dir auf Augenhöhe. Verstehst du, was Gott dir damit sagen möchte? Wir sind Sünder, wir stehen so weit unter ihm. Aber wenn Gott sich mit uns versöhnt, wenn er uns wieder annimmt, dann erhebt er uns auf Augenhöhe. Er sagt, ich nehme den Werteunterschied weg. Du sollst mir nicht katzbuckelnd unter die Augen kommen. Du darfst erhobenen Hauptes auf mich zukommen. Du darfst in die liebevollste, engste Beziehung mit mir eintreten, die denkbar ist. Paulus greift diesen Gedanken gerade in dem Vers vorher auf, von dem, was wir gerade gelesen haben. Im Römerbrief in Kapitel 8, da sagt er in Vers 15, denn ihr habt ja nicht wieder einen Geist der Sklavenschaft, der Knechtschaft empfangen, damit ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir gemeinsam rufen, aber Vater. Paulus sagt hier, dadurch, dass wir diesen Geist der Sohnschaft empfangen haben, hat Gott uns erhoben. Er begegnet uns auf Augenhöhe und wir dürfen zu ihm Abba sagen. Abba ist ein aramäischer Ausdruck, der die intimste Beziehung zwischen Vater und Sohn ausdrückt. Da, wo es gut läuft zwischen Vater und Sohn, wo diese vertrauensvolle, liebevolle Beziehung ist, da sagt man Abba. Im Deutschen, das, was dem wahrscheinlich am nächsten kommt, ist so etwas wie Papa oder Papi. Hast du schon mal im Gebet zum Schöpfer des Universums, zum König von allen Dingen gesagt, Papi? Paulus sagt, wir dürfen das. Dadurch, dass Gott uns erhoben hat, dass er den Werteunterschied weggenommen hat, dass er uns auf Augenhöhe begegnet, dürfen wir zu ihm sagen, Papi. Wenn Gott uns wieder annimmt, dann tätschelt er uns nicht einfach auf den Kopf und sagt, okay, alles gut. Er gesteht uns zu, dass wir ein neuer Mensch werden. Und er möchte uns auch in diesen neuen Mensch verwandeln. Er nimmt uns als seine Kinder und Erben an. Und alle dürfen sehen, dass wir in seiner Vollmacht unterwegs sind. Wir gehören zu ihm. Und er nimmt jeden Werteunterschied weg und wir dürfen ihm auf Augenhöhe begegnen. Noch ein letztes Mal dieses zweite Gleis. Wie gehen wir miteinander um? Nicht naiv, aber wenn wir diesen Schritt aufeinander zugehen, uns versöhnen, darf der andere mir auf Augenhöhe begegnen? Oder hat es da noch diesen Werteunterschied? Zumindest für eine Zeit. Wenn Vertrauen zerbricht, ist es etwas Furchtbares. Automatisch entsteht dieser Werteunterschied, wo Vertrauen kaputt geht. Und so war es auch bei Gott. Aber er ist so auf uns zugegangen. Wenn er uns wieder annimmt, dann geht er so vor wie der Vater hier in diesem Gleichnis von Jesus. Ich habe vorhin die Geschichte von Christina nicht zu Ende erzählt. Jetzt, wo Christina sich in den Straßen, den Gassen von Detroit wiederfindet, wo dieser Gedanke in ihrem Kopf immer vehementer und lauter wird, ich will nur noch nach Hause, dann nimmt sie all ihren Mut zusammen und ruft daheim an. Aber es geht nur der Anrufbeantworter ran. Und ohne lang zu überlegen, sagt sie: Papa, Mama, ich bin's. Ich habe mir überlegt, wieder nach Hause zu kommen. Der Bus wird morgen gegen Abend da sein. Wenn ihr nicht da seid, naja, ich schätze, ich werde einfach nach Kanada weiterfahren. Und legt auf. Sie setzt sich in den Bus zurück nach Traverse City. Über 400 Kilometer. Die Busfahrt geht etwas über 7 Stunden. 7 Stunden. Das ist eine lange Zeit, um sich Gedanken zu machen. Eine lange Zeit, um die Fehler im Plan zu bemerken. Was, wenn ihre Eltern gerade einfach nicht daheim sind? Vielleicht sind sie im Urlaub und sie haben die Nachricht gar nicht hören können. Was, wenn ihre Eltern den Schock erstmal verarbeiten müssen, weil sie wirklich böse auf sie waren? Und jetzt werden alte Wunden wieder aufgerissen. Vielleicht hätte sie es in der Vergangenheit lassen sollen. Was, wenn ihre Eltern dachten, dass sie tot ist und jetzt den Schock erstmal verarbeiten müssen, dass sie doch lebt? Was, wenn? So gehen die Gedanken hin und her. Und gleichzeitig überlegt sie sich, was sage ich meinem Vater? Was würdest du deinem Vater sagen, wenn das Letzte, das er gehört hat vor über einem Jahr, war: ich hasse dich? Was sagt man seinem Vater, wenn das Letzte war, was er von einem gehört hat? Ihre Gedanken springen hin und her. Was soll ich tun? Wie soll ich vorgehen? Was soll ich sagen? Und da kommt auf einmal die Durchsage. Nächster Halt, Traverse City. Aufenthalt 15 Minuten. 15 Minuten ist nicht viel Zeit, um zu entscheiden, ob man bleibt oder weiterfährt. Und so benommen von der Fahrt und von dieser drückenden Zeit, steigt sie aus dem Bus in das Busterminal. Und während ihr Blick sich hebt, sieht sie auf der gegenüberliegenden Wand dieses Busterminals ein Riesenplakat, ein Riesenbanner, und auf dem steht in großen, bunten Buchstaben: Willkommen daheim. Und vor diesem Banner stehen über 40 Onkel, Tanten, Cousinen, Brüder, Schwestern, Freunde, Nachbarn. Alle haben lustige Partyhüte auf. Und noch bevor sie irgendwas sagen kann, kommt ihr Vater auf sie zu. Er nimmt sie in den Arm und er sagt: ganz ruhig, Kleines. Wir haben keine Zeit für die Vergangenheit. Was zählt, ist, dass du jetzt da bist. Komm, sonst verpasst du noch deine Willkommensfeier. Ich befürchte, dass die wenigsten von uns Annahme und Versöhnung so erlebt haben wie Christina. Aber das ist die Annahme, das ist die Versöhnung, die Gott uns geben will. Gott geht so viel weiter, als wir es uns vorstellen könnten. Seine Gnade ist anders als unsere. Seine Wiederannahme ist anders als unsere. Bei Gott gilt, Wiederannahme ist nicht genug. Wenn sich Gott mit uns versöhnt, und das bietet er dir jeden Tag an, ob es dieser erste große Moment ist, was die Bibel die Bekehrung nennt, oder die Momente, in denen wir uns wieder von Gott entfernt haben. Jedes Mal, wenn wir zu Gott zurückkehren wollen, die Beziehung wieder aufleben lassen wollen, dann kommt er uns entgegen wie der Vater in diesem Gleichnis. Er kommt uns entgegengerannt und er gibt einen Befehl: eilends, schnell, ohne Zeitvergeudung. Und dann sagt er: bringt schnell das beste Festgewand her und zieht es ihm an. und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße. Und die Folge von all dem wird ein paar Verse weiter beschrieben. Denn das ist mein Sohn, er war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist die Folge von echter Wiederannahme. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, was du gerade in deinem Umfeld an Harmonie oder Disharmonie erlebst. Ich weiß nicht, wie es dir in deiner Beziehung mit Gott geht. Aber ich möchte, dass du nicht vergisst, wie Gottes Wiederannahme aussieht. Wenn du an Harmonie denkst, dann möchte ich, dass du von jetzt an diesen Vers denkst. So wie Gott uns wieder annimmt. Und das dürfen wir andere spüren lassen. Weil nicht viele Wiederannahme, so wie Christina, wie dieser junge Mann in diesem Gleichnis, wie vielleicht mancher von uns erlebt. Deshalb dürfen wir sie spüren lassen, wie Gott uns wieder annimmt. Ich möchte es an der Stelle mit einem kurzen Gebet abrunden und Gott dafür Danke sagen, dass er so ist und ihn bitten, dass er uns das nicht vergessen lässt und uns die Kraft gibt, seinem Vorbild zu folgen. Schöpfer des Universums, König von allem, was in diesem Universum ist, mein lieber Papi, hab Dank dafür, dass du so anders bist als wir. Hab Dank dafür, dass du nicht einfach nur sagst, okay, versuchen wir es nochmal, du tust etwas. Ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, der diesen Schritt auf dich zugeht, dass du ihn nicht vergessen lässt, dass du sie spüren lässt, wie deine Wiederannahme aussieht, wie vollumfänglich sie ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, anderen in unserem Umfeld spüren zu lassen, wie du bist, weil wir es mit dir erlebt haben, dass wir es an andere weitergeben. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns dafür deinen Segen gibst, dass du uns begleitest und dass wir bei dir gut aufgehoben sind. Unser Papi. Amen.